Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds-Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir zu Gast im Podcast-Studio vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, ist heute Dennis Lehmkämper. Herzlich willkommen, schön, dass das geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Dennis Lehmkämper ist 52 Jahre alt, erfahrener Verwaltungsjurist und seit September 2023 Niedersachsens Landesbeauftragter für den Datenschutz. In dieser Woche stellst du deinen zweiten Tätigkeitsbericht zuerst im Landtag und dann anschließend in der Landespressekonferenz vor. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, dann hast du zumindest im Landtag schon gesprochen, so viel ist schon mal klar. Dieser Bericht ist aber auch etwas Besonderes, dieser, den du in diesem Jahr vorstellst, der zweite, denn er ist eigentlich der erste Tätigkeitsbericht, der sich wirklich komplett mit deiner Tätigkeit auseinandersetzt. Der davor bezog sich ja auch noch auf die Tätigkeit deiner Vorgängerin. Über ein Spezialkapitel aus diesem Bericht wollen wir gleich noch ausführlicher sprechen, aber gib uns doch schon mal einen kurzen Überblick. Was sind ansonsten, abgesehen von diesem Spezialkapitel, die Highlights des neuen Tätigkeitsberichtes?
Naja, also zunächst möchte ich zumindest einmal kurz erwähnen, dass es auch deshalb ein besonderer ist, weil er der 30. Tätigkeitsbericht eines oder einer Landesdatenschutzbeauftragten in Niedersachsen ist. Das finde ich ist schon auch eine Zahl für ein Periodikum, die sich sehen lassen kann. Es gab ganz viele spannende Themen im zurückliegenden Berichtsjahr 2024. Ein wichtiges Thema, was auch in der Öffentlichkeit immer mal wieder aufflackerte, war die Digitalisierung im Gesundheitswesen und die Fragen rund um die elektronische Patientenakte. Da muss ich sagen, sind wir nicht originär für zuständig. Da ist die Zuständigkeit bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Aber wir haben in Niedersachsen so viele Fragen dazu bekommen, dass wir auf unserer Homepage inzwischen sehr umfangreiches FAQ-Angebot haben, was auch, wenn wir die Klickzahlen uns angucken, sehr gut nachgefragt wird. Also da ist einfach Beratungsbedarf für die Bürgerinnen und Bürger. Und gerade Anfang oder Mitte letzten Jahres gab es ja dann da auch gewisse Probleme mit der Gematik, mit dem Dienstleister des Bundes, der das da umstellt. Ich habe heute Morgen, gebe ich zu, nochmal auf der Behörden-Homepage geguckt. Da fordere ich noch Nachbesserungen zu der Technik. Wir haben im Moment den Eindruck, dass die Gematik und der Bund da an den Nachbesserungen dran sind und von daher hier auch, wenn du schon so fragst, der ausdrückliche Appell, die ich persönlich halte, die elektronische Patientenakte für einen wirklichen Gewinn, wenn sie vernünftig gemacht ist, möchte aber, und das ist mir eben auch ganz wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich damit ganz, ganz intensiv auseinandersetzen, weil da sind ganz erhebliche Daten, die da gesammelt und für viele Berechtigte dann zugriffsbereit zur Verfügung stehen, hat aber natürlich den Vorteil, dass man im Falle eines Falles einen Datenrückhalt hat und nicht immer alles erzählen muss. Also ich halte mich für ganz gut sortiert in diesen Dingen und dennoch war ich neulich mal im Krankenhaus in einer Ausnahmesituation und mir fiel partout ein Medikament nicht ein. Das ist dann kein Problem mehr. Das kann man dann über die EPA abfragen und abrufen und das erhöht natürlich die Behandlungsqualität bei den Ärztinnen und Ärzten. Weiteres Thema, was immer von Bedeutung ist und immer für uns auch wichtig ist, sind die Videoüberwachungsthemen, also Videoüberwachung durch Private. Da gibt es, weil diese Videokameratechnik sehr verfügbar geworden ist, über Internetversender und Ähnliches, gibt es immer wieder Beschwerden. Es gibt auch immer wieder Videoüberwachung im Beschäftigtenumfeld, was wir natürlich besonders im Blick behalten, weil das nicht sein kann. Und naja, was auch ein Unikum im letzten Berichtsjahr oder im aktuellen Berichtsjahr im letzten Jahr war eine Webcam, die einen FKK-Strand in Niedersachsen abgefilmt hat. Da haben wir dann einen Hinweis bekommen, diesen Hinweis weitergegeben mit einem ausführlichen Informationsschreiben und der Verstoß wurde dann auch abgestellt. Also, aber da ist, weil diese Webcam-Technik sehr verfügbar ist, eben sehr viel mehr möglich als früher. Und das ist schon immer ein Thema, was großen Raum einnimmt. Daneben gibt es im Bereich der Privaten aber auch was, worüber ich ganz begeistert bin. Wir haben auf Anfrage von VW uns mit Fahrzeugtelemetrie intensiver befasst. Also die Frage, ob bestimmte Daten aus Kundenfahrzeugen zur Verbesserung von autonomen Fahrsystemen, Notbremsassistenten und dergleichen genutzt werden dürfen und wie sie genutzt werden dürfen. Nun wird der eine oder andere sagen, naja, das machen doch eh schon alle. Das mag für so manchen amerikanischen sinkenden Stern am Kfz-Himmel tatsächlich so stimmen. VW muss ich einfach zugute halten, dass sie gesagt haben, wir wollen das datenschutzrechtlich ordentlich machen. Und wir haben diese Bitte angenommen und haben uns da sehr intensiv mit befasst, weil der VW-Konzern eben auch Automarken in anderen Bundesländern hat, die Bayern und die Baden-Württemberger Datenschutzaufsicht noch mit hinzugenommen und haben uns diese Vorgänge sehr, sehr intensiv angeschaut. Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob schon Daten ausgeleitet werden. Wir haben jedenfalls den ersten Use Case, wie die das nennen, also die erste Echtanwendung, uns schon angesehen und haben da, so wie es gemacht ist, auch keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen Bedenken. Wenn ich es für mich bewerten würde, würde ich sagen, unsere Beratung im Vorfeld war an der Stelle sehr, sehr erfolgreich. Und das ist was, das ist, glaube ich, wichtig als Tätigkeit für den Datenschutzbeauftragten, auch da mit konstruktiver Zusammenarbeit mitzuhelfen, den Datenschutz zu verbessern. Weil es eben entscheidend ist, ob ich Videosequenzen in jedem Fall ausleite oder beispielsweise nur Einzelbilder, nur verpixelte Bilder. Da gibt es alle möglichen Spielarten und wir haben in diesem Fall tatsächlich miteinander diskutiert, was ist die datensparsamste Lösung. Das fand ich ganz spannend. Naja, und der zweite große Schwerpunkt ist das, was wir den öffentlichen Bereich nennen, nämlich Digitalisierung der Verwaltung. Auch da haben wir eine ganze Menge gemacht. Online-Zugangsgesetz 2.0 ist da ein Stichwort. Da sind wir in der Kontaktgruppe. Genauso bei der Registermodernisierung. Also das wird jetzt nicht jedem was sagen, dieser NOTS-Standard, also dieses National Once-Only Technical System, dass man tatsächlich Daten an staatliche Stellen nur noch einmal gibt und Register dann zentral befüllt werden. Auch da bringen wir uns intensiv ein und da sind wir beim Thema Datenschutzcockpit tatsächlich mit den staatlichen Stellen auch sehr viel weitergekommen.
Ja, kurzer Einschub. Das Once-Only-Prinzip ist ja eines, das auch vielfach gefordert wird, um Bürokratie abzubauen. Von daher ja etwas, was gewollt ist und jetzt müsst ihr eben schauen, wie das datenschutzkonform umgesetzt werden kann.
Genau, dieses Once-Only-Prinzip ist nach meiner Vorstellung dann sinnvoll, wenn wir so weit kommen, dass wir zu so einem Einer-prüft-für-alle-Prinzip kommen. Also wenn ein bestimmtes System, nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, meinetwegen auch sehr gerne in der freien Wirtschaft, wenn ein System eingeführt wird und wir haben das geprüft, dass der oder die Datenschutzbeauftragte in einem anderen Bundesland, in einem anderen Land dann sagen kann, die Niedersachsen haben das geprüft, ich kann das also im Wesentlichen so übernehmen und gucke mir bestenfalls noch landespolitische Besonderheiten an oder für Wirtschaftsunternehmen besondere Besonderheiten, die auf dem Geschäftsmodell des Unternehmens beruhen. Das wäre meine Vorstellung und ist, ohne da vorgreifen zu wollen, aus meiner Sicht auch der richtige Weg, um Datenschutz unbürokratischer erscheinen zu lassen. Ein weiteres Thema im öffentlichen Bereich sind immer Schulthemen. Diese Schulthemen sind tatsächlich sehr, 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 sehr bedeutsam. Wir haben uns recht intensiv mit der Frage der schülereigenen oder elterneigenen Tablets befasst. Da bin ich sehr positiv überrascht, dass der neue Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung jetzt verkündet hat, dass ab Klasse 7, ab dem, ich glaube, übernächsten Schuljahr, das Land tatsächlich, wie es im Koalitionsvertrag steht, in die Beschaffung einsteigen will. Das Problem ist einfach bei den elternbeschafften Tablets, dass es sehr uneinheitlich geregelt ist, wie da mit der Einbindung in die Schulinfrastruktur umgegangen wird und wann da auch eingebunden wird. Wir haben da ein paar Beschwerden, die einen ganz unterschiedlichen Lebenssachverhalt naheliegen. Also es gibt Schulen, die binden erst ein, wenn das Tablet ein Vierteljahr in Gebrauch war, damit die Kinder sich damit zurechtfinden. Das finde ich, ich bin selbst Vater jugendlicher Kinder, die finden sich mit sowas nach wenigen Tagen zurecht. Das finde ich schon manchmal als Argument ein bisschen putzig. Und dann sind auf so einem Gerät natürlich manches Mal auch Daten, die den Schuladministrator zumindest mal nichts angehen. Das heißt noch nicht, dass der damit komische Dinge tut, aber er kann, sie gehen ihn schlicht nichts an. Und da ist bisher das MK sehr zurückhaltend gewesen, was Regelungen angeht. Und diese Regelungen haben wir uns jetzt mit dem MK zusammen schon deutlich vor den Verkündungen des neuen Ministerpräsidenten auf die Fahnen geschrieben, gemeinsam mal aufzuarbeiten. Also um es auf die kurze Formel zu bringen, aus meiner Sicht ist MK, was den analogen Datenschutz an Schulen angeht, recht gut aufgestellt, aber beim digitalen Datenschutz gibt es noch deutlich Luft nach oben und wir haben uns im vergangenen Jahr eben verabredet, das jetzt Stück für Stück aufzuarbeiten. Wir haben da Arbeitspakete gebildet und diese Arbeitspakete werden jetzt Stück für Stück hoffentlich einer besseren Lösung zugeführt. Und irgendwann haben dann ja auch alle schulfinanzierte oder landesfinanzierte Tablets, dann ist das Problem ohnehin ein deutlich kleineres an dieser Stelle.
Deutlich kleiner, weil dann klar ist, wenn es vom Land kommt, also das Leittablet ist, dass dann auch alle Nutzung und alle Datenschutzregelungen einheitlich getroffen werden können.
Genau, das Problem ist ja immer, das hatte ich bei meinen, ich sagte schon, inzwischen jugendlichen Kindern ja auch, wenn man dann so ein Tablet anschafft, dann ist man Eigentümer und letztlich Herr über das, was man damit macht. Bei einem Leittablet kann die Schule, aus meiner Sicht sollte das zentral durch die Schulverwaltung geschehen, aber letztlich kann die Schule regeln, dass diese Apps dürfen da drauf, jene nicht. Diese Dinge dürfen damit gemacht werden. Jene Daten braucht man nicht. Das fängt schon an mit der Kennung des Betriebssystemanbieters. Ja, wenn ich ein Leittablet habe, dann habe ich eine nummerierte Kennung, während ich in aller Regel bei den großen Anbietern ja ansonsten eine personalisierte Kennung habe. Das ist schon ein Unterschied, weil dann natürlich Daten auch anders zuordnbar sind. Das ist alles regelbar, aber ausdrücklich, man sollte es auch regeln.
Wir merken schon, dein Tätigkeitsbericht wird wieder sehr umfassend sein. Am Donnerstag stellst du ihn dann offiziell vor und natürlich werden wir im Rundblick darüber berichten und wer da nachlesen möchte und noch kein Rundblick-Abo hat, kann das auch auf rundblick-niedersachsen.de tun. So der kleine eigene Werbeblock hier.
Hier geht es gleich weiter mit unserem Podcast. Wir unterbrechen nur kurz für eine Werbung in eigener Sache. Du hörst gerne Politik, ohne dabei einzuschlafen? Dann bist du bei den Podcasts vom Rundblick genau richtig. Du kannst uns aber auch lesen. Von Montag bis Freitag versorgen wir dich mit spannenden Geschichten und Analysen aus der niedersächsischen Landespolitik ganz bequem per E-Mail. Und weil wir wissen, dass gute Informationen besser wirken, wenn man dabei auch ein bisschen spart, haben wir was für dich. Mit dem Rabattcode PODCAST, alles klein geschrieben, gibt's jetzt das Politikjournal Rundblick für unsere Podcast-Hörer im Abo 15% günstiger. Einfach auf rundblick-niedersachsen.de/abonnement eingeben und direkt sparen. Der Code gilt bis zum 30. Juni für Neukunden. Das war eine Werbung. Jetzt geht es hier direkt weiter. Viel Spaß beim Hören.
Es ist gerade schon ein bisschen angeklungen, dass du dein Amt ja auch so verstehst, dass du Dinge möglich machen möchtest. Bei dem VW-Beispiel ist das deutlich geworden. Du findest es gut, wenn man frühzeitig anfragt und fragt, wie geht es denn, arbeitet da mit uns zusammen. Es geht dir darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, Wege zu finden und statt nur auf Hürden und Probleme hinzuweisen. So verstehe ich zumindest dein Selbstverständnis.
Ausdrücklich ja. Ich glaube, dass es sehr viel sinnvoller ist, das Maximum an Datenschutz bei einem möglichen Use Case, ich nehme diesen Begriff nochmal, herauszuholen, als immer nur zu sagen, das geht aber so nicht. Und was ist denn die Konsequenz? Die Unternehmen, die staatlichen Stellen machen es gegebenenfalls trotzdem, weil sie glauben, dass nur so ihr Geschäftsmodell oder ihr gesetzlicher Auftrag zu realisieren ist. Und wir haben an Datenschutz wenig gewonnen. Wir müssen aber gerade in der heutigen Zeit aus meiner Sicht einen ausgewogenen Kompromiss finden. Und das geht nur im Dialog.
Und dieser Dialog, das ist ja schon das Thema, über das wir jetzt eigentlich reden wollen. Denn du hast im vergangenen Jahr ein eher außergewöhnliches Gremium zusammengetrommelt, ein KI-Expertenkreis, also ein Fachgremium mit Experten, Expertinnen ganz unterschiedlicher Professionen, die alle eine Einschätzung zum Einsatz von künstlicher Intelligenz haben. Vor allem, so habe ich es verstanden, auch für die öffentliche Verwaltung. Und diese Expertise wurde nun zusammengetragen. Wie ist denn eigentlich diese Idee damals entstanden, dieses Gremium gründen zu wollen? Ich weiß noch, du hast im vergangenen Jahr, als du deinen Tätigkeitsbericht vorgestellt hast, da hast du es das erste Mal angedeutet. Aber wie ist diese Idee geboren worden?
Ja, also wir stehen und standen bei dem Thema künstliche Intelligenz aus meiner Sicht für den Datenschutz vor ganz neuen Herausforderungen. Wir haben die DSGVO, die jetzt 7 Jahre in Kraft ist. Also ich habe neulich mal gesagt, das Kind kommt so langsam in die Schule. Bei Erarbeitung der DSGVO war noch nicht ansatzweise ersichtlich, was in Sachen KI mal auf uns zukommen wird. KI, künstliche Intelligenz, hat immer ganz viel mit der Verarbeitung von Daten zu tun. Da sind ganz naturgegeben auch immer personenbezogene Daten drin. Es werden also beim Training eines KI-Modells, beim Nachtraining, beim Nutzen, ist es gar nicht vermeidbar, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden aus unserer Sicht. Und wir haben die Sonderlage, dass die KI-Verordnung, die da ja ein paar die KI-Verordnung der EU, die da ein paar Unsicherheiten klären sollte, als Obersatz erstmal postuliert, die Datenschutzgrundverordnung bleibt unberührt. Ja, das heißt, ich habe zwei Rechtssysteme nebeneinander stehen, die nicht immer so besonders gut zusammenpassen. Mir wäre es lieber gewesen, aber das ist so Schelte des Gesetzgebers, das steht einem ja immer schlecht zu Gesicht, Wenn man sich im Rahmen der KI-Verordnung ein paar Gedanken über Datenschutzgrundsätze mehr gemacht hätte und gesagt hätte, also auf sowas wie Datensparsamkeit will ich als Gesetzgeber ausdrücklich verzichten, weil Datensparsamkeit und KI geht einfach schwer zusammen und ich will keine Innovationsbremse da reinbringen. So.
Entschuldigung, kurz ein dazwischen gegrätscht, dann wäre deine Vorstellung gewesen, dass man bei der Formulierung der KI-Verordnung der EU sagt, in diesem Punkt gilt die DSGVO dann nicht mehr. Oder hätte man dann zeitgleich auch noch die DSGVO anpassen müssen, hätte sagen müssen, für KI gilt dieser Grundsatz aber nicht?
Meine Optimalvorstellung wäre gewesen, dass man gesagt hätte, DSGVO gilt in diesen Bereichen nur eingeschränkt oder ein Betreiber einer KI hat die Möglichkeit, durch bestimmte Maßnahmen Datenschutzgrundsätze so und so zur Durchsetzung zu bringen. Ja, das wird jetzt sehr technisch, aber wenn man zum Beispiel gesagt hätte, durch bestimmte technisch-organisatorische Maßnahmen kann ich bestimmte Dinge, die ich schwer mit dem Datenschutzrecht regeln kann, jedenfalls abschwächen, das Risiko abschwächen. Darum geht es ja immer, dass Daten in unbefugte Hände geraten. Ja, dann wäre vieles leichter. Das ist so in großen Teilen der KI-Verordnung nicht geschehen. Das liegt daran, dass das Datenschutzrecht nur ein Rechtsgebiet war, was im Zuge der KI-Verordnung zu betrachten war. Das ist letztlich marktregulierendes Technikrecht. Da spielt Datenschutz nur am Rande eine Rolle. Aber für uns ist es natürlich schon ein Thema, weil wir damit umgehen müssen, wie wir damit zurechtkommen. Und dann saßen wir da. Die Datenschützer haben sich bereits 2018 mit der Hambacher Erklärung der DSK erstmals mit dem Thema künstliche Intelligenz befasst. Wer das nachschauen will, da stehen 6, 7, 8 Grundsätze, die immer noch absolute Gültigkeit haben aus Datenschutzsicht, die man aber unterfüttern muss. Und wir standen also bei meinem Dienstantritt im September 2023 da und haben ganz viele KI-Themen schon diskutiert. Erste Anfragen, eine erste Beschwerde war schon da und wussten nicht so recht. Und normalerweise gehen die Datenschutzbehörden immer so damit um, dass sie dann was aufschreiben und dann in den Fachdiskurs gehen. Und ich hatte das Gefühl, dieses Modell wird dem im Moment gar nicht gerecht. Wir haben alle ja eine unterschiedliche Vorstellung. Wenn man im Moment die Menschen fragt, was ist KI, dann kommt ChatGPT. Aber KI ist natürlich ganz viel mehr und ganz viel anderes. Und dann war es nicht weit. Ich erinnere mich noch, wie heute, es war der Tag eines Bahnstreiks und mein Stellvertreter Dr. Lahmann und ich, wir hatten einen gemeinsamen Termin in Berlin, sind also mit dem Auto nach Berlin gefahren, die A2 war entsprechend voll und wir haben auf dieser Autofahrt die Idee entwickelt, wir müssten eigentlich mal die Fenster der Behörde in die Richtung öffnen und müssten uns da Input von ganz unterschiedlichen Menschen holen. Und ja, der Schwerpunkt liegt naturgemäß bei der Beratung unseres Auftraggebers, also des Niedersächsischen Landtages. Aber ich glaube, wir haben auch einiges für Unternehmen da rausgearbeitet und mit den Expertinnen und Experten zusammen diskutiert. Das war insoweit sehr, sehr spannend.
Magst du uns einen Überblick geben, wer war denn so da? Welche Professionen habt ihr zusammengeholt?
Na, wir hatten Juristinnen und Juristen. Beispielhaft nenne ich Frau Professor Paschke von der Technischen Universität Braunschweig. Dann Herrn Professor Usbeck, der seinen technischen Sachverstand eingebracht hat von der Leuphana in Lüneburg. Dann Herrn Professor Thomas, auch Techniker, der seinen Sachverstand eingebracht hat. Dann haben wir Frau Weindauer vom TÜV AI Lab dabei gehabt, um mal einen ganz anderen Anwendungspunkt zu haben, haben wir Otto Bock gebeten, uns jemanden zu schicken, weil die natürlich ganz viel mit KI machen im Healthcare-Bereich. Dann hatten wir Herrn Friedmann von QNC da, die machen juristische Datenbanken im Internet. Die kommunalen Spitzenverbände hatten wir dabei und Herrn Meffert von Dr. DSGVO-Blog und Herrn Leppelt, die so ein bisschen die Datenschutzbubble vertreten haben in der Diskussion. Also diese engagierten Datenschützer, die sich in ihrer eigenen Datenschutzbeauftragten und Datenschutzwelt sehr, sehr intensiv und sehr fundiert über diese Themen ausgetauscht haben. Und so war das eine ganz bunte Mischung. Ich habe in der Zeit der Ideenfindung ganz viele andere Ideen noch bekommen, wen man noch dazu nehmen könnte. Aber wir wollten es so auf 10, 12 begrenzen und haben, glaube ich, so eine ganz gute Mischung gefunden. Wir werden so viel kann ich, glaube ich, verraten, im Herbst des Jahres ein Symposium machen, wo dann auch ein paar von denen sicher zu Wort kommen werden, die auch noch gerne dabei gewesen wären, wo wir aber einfach sagen mussten, dieser Aspekt wird, glaube ich, so abgebildet und wir hören uns aber das trotzdem an. Im Vorfeld haben wir an ganz viele Akteure in Niedersachsen Fragebögen verschickt und haben auch aus den Ergebnissen dieser Fragebögen so ein bisschen das Programm gestrickt, sodass auch das mit eingeflossen ist. Also die Gewerkschaften zum Beispiel haben sich rege an den Fragebogenaktionen beteiligt und das ist ein Stück weit mit eingeflossen und findet sich auch in dem Bericht wieder, den wir jetzt fertiggestellt haben. Ganz wichtig ist mir, es ist kein gemeinsamer Bericht. Es ist ein Bericht der Datenschutzbehörde an den Auftraggeber, den Niedersächsischen Landtag. Und zur Diskussion dient dann das Symposium, was wir machen wollen.
Es sind ja drei Fragestellungen, die ihr behandelt habt. Darauf können wir gleich nochmal eingehen. Aber vielleicht magst du noch einmal erklären, wie wurde denn da zusammengearbeitet? Wie wurde diskutiert? Und wie war deine Rolle dabei? Warst du eher der Moderator, der zugehört hat oder Impulsgeber? Wie spielte das so zusammen und wie sind die verschiedenen Köpfe da aufeinander getroffen?
Das ist, finde ich, eine total spannende Frage, weil das für uns ja auch ein Experiment war und wir das auch nicht wussten. Deshalb haben wir uns am Anfang, also wie die aufeinandertreffen werden, wussten wir nicht. Wir haben uns am Anfang relativ viel Zeit genommen in der Konzeption und haben uns dazu entschieden, zu den Themen jeweils ein kurzes Abstract an die Teilnehmer zu versenden mit einer Gliederung von Fragen, die wir haben. Das habe ich aber bewusst meine Fachleute machen lassen. Ich wollte Zuhörer und Mitdiskutant sein. Ich wollte also da nicht in erster Linie gesprächsleitend sein, sondern ich wollte tatsächlich auch aus dem Erleben eines LFD Mitdiskutant sein. Das hat auch ganz gut geklappt und wir haben es eigentlich immer geschafft, zumindest mit Beginn dieses der Diskussion uns an dem Abstract lang zu arbeiten, also kurze Problembeschreibung, ein paar Thesen und ein paar Fragen, jeweils so 3, 4. Und dann haben wir die Meinungen eingesammelt und aus der einen Wortmeldung ergab sich dann die Idee eines anderen. Das war immer eine rege Diskussion, die gut immer einen Vor- oder Nachmittag gefüllt hat. Dann hat man, was auch ganz wichtig ist, wir haben viel Zeit gelassen, uns vor oder nachher noch intensiv auszutauschen dazu. Und das ist auch was wir gemerkt haben und was wir auch auf jeden Fall mitnehmen, diese Kontakte in die Welt da draußen sind in der täglichen Arbeit in ganz vielen Fällen schon ganz wichtig gewesen und werden es auch in Zukunft sein. Das ist was uns sehr weitergebracht hat. Ich weiß, dass meine Techniker noch ganz lange mit Herrn Professor Usbeck hin und her geschrieben haben bei der Bewertung von anderen Fällen. Und ganz häufig, wenn wir auf DSK-Ebene was diskutieren, sagt die Leiterin der KI-Stabsstelle bei mir im Haus, ja, da haben wir doch was im KI-Expertenkreis gemacht. Ich schreibe den mal an, vielleicht hat oder die mal an. Vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Input, an den noch keiner gedacht hat. Also so ein bisschen dieses Fenster öffnen, das hat sich tatsächlich bewährt an dieser Stelle.
Also es sind schon mal Impulse entstanden, ein Gedankenaustausch und es ist auch ein Netzwerk entstanden, höre ich da so raus. Lass uns mal über die drei Fragestellungen sprechen, die ihr aufgeworfen habt. Es ging einmal um die Frage des Trainings der KI, dann ging es um die Frage, wie die Datenschutzgrundsätze bei der Anwendung von KI berücksichtigt werden können oder wo es da Probleme gibt. Und dann ging es ja nochmal explizit um den Grundsatz der Richtigkeit sowie Bias-Mechanismen. Beginnen wir mal mit dem allerersten, also mit dem Training von KI. Du hast das vorhin schon mal angesprochen. Wenn man eine KI trainieren möchte, dann muss man sie mit Daten füttern. Und da gehören dann auch personenbezogene Daten mit dazu. Das ist zumindest wahrscheinlich, dass das so ist. Ginge es denn auch ohne? Gibt es oder war es Ergebnis dieser Diskussion, dass gesagt wurde, man kann auch ganz datenschutzkonform eine KI ohne personenbezogene Daten füttern?
Das ist eine schwierige Frage, weil uns da, glaube ich, die Realität überholt hat. In der Theorie, glaube ich, geht es auch ohne oder mit synthetischen oder anonymisierten Daten. In der Theorie halte ich das für durchaus möglich. Allerdings haben die großen Sprachmodelle im Moment eine so, nach meinem Eindruck, eine so hohe Marktdurchdrängung, dass jeder und jede verständlicherweise auf diese großen Sprachmodelle ChatGPT, also OpenAI, Llama, zurückgreift. Und die werden, soweit man das beurteilen kann, so trainiert, dass die Daten schlicht aus dem Internet abgegriffen werden. Also dieses Internet wird einfach abgegrast nach Daten. Und da sind personenbezogene Daten einfach unvermeidbar drin. Das ist gar nicht, dass man das bewusst, dass man personenbezogene Daten da bewusst abgreift. Aber natürlich sind die da unvermeidbar drin. Und durch dieses Training werden diese Daten auch fürs Training verwendet, ganz klar. Von daher, ja, ich denke, das wäre möglich, aber es ist nicht realistisch.
Aber müssten dann nicht die Datenschutzbehörden alle sich zusammentun, alle EU-Datenschutzbehörden und den Druck aufbauen auf die Hersteller und sagen, Leute, das verstößt aber gegen unser Recht, ihr dürft das gar nicht, und sie dazu eigentlich dazu zwingen, dass sie eine datenschutzkonforme KI-Trainingsumgebung schaffen?
Oh ja, das wäre toll. Ich glaube, das wird nicht gelingen. Und das ist so ein bisschen das, was unter Fruit of the Poison Tree seit geraumer Zeit in den Datenschutzkreisen diskutiert wird. Ich glaube, dass das Training personenbezogene Daten enthält, ist inzwischen herrschende Meinung. Es gab da aus Hamburg mal einen anderen Denkansatz, der hat sich nach meinem Eindruck aber nicht durchgesetzt. Aber die Frage ist doch wieder, was würde das denn bedeuten? Die KI-Modelle sind ja da und sie sind im Markt. Und sie werden ja auch gebraucht. Also das ist so ein bisschen, das sind sinnvolle Tools, also nutzen die Menschen sie. Unser Ziel muss es also sein, so viel Datenschutz und so viel Informiertheit wie eben möglich bei der Nutzung zu erreichen. Natürlich können wir sagen, das ist alles von übel und das verbieten wir jetzt. Aber dann wird es auf Nicht-EU-Servern laufen und da wird nichts besser von, weil auch die sind aus der EU zu erreichen.
In der zweiten Runde habt ihr euch dann mit der Frage, ob die Grundsätze des Datenschutzes bei der Anwendung von KI-Systemen eingehalten werden, beschäftigt. Also das meint den Grundsatz der Datenminimierung, den Grundsatz der Transparenz und den Grundsatz der Nachvollziehbarkeit, die drei auf jeden Fall schon einmal. Wie wurde denn diese Frage im KI-Expertenrat diskutiert? Kann die KI Datenschutz bei der Anwendung?
Ja, sie kann Datenschutz bei der Anwendung, aber sie braucht eben ganz, ganz viele Daten. Und die Datenminimierung und die Speicherbegrenzung, das sind die klassischen Fälle, wo ich mir, da hatten wir eben schon angerissen, wo ich mir gewünscht hätte, dass man da in der KI-Verordnung vernünftige Regelungen zutrifft. Weil wenn ich so viele Daten brauche, um eine KI auf die Schiene zu setzen, dann ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, aber aus Datenschutzgründen passt das mit der Datenminimierung oder der Speicherbegrenzung, also der Frage, wie lange darf ich denn diese Daten nutzen? Das passt nicht mehr, weil die KI ist gefüttert mit den Daten. Je nachdem bekomme ich die Daten entweder 1:1 raus oder auch nicht. Ja, es gibt da ja das berühmte Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergebe, aber vielleicht kennst du das, das ist diese Geschichte mit dem Product Code von Product Key von Windows 10. Gibt es eine ganz witzige Geschichte. Eine Zeit lang konnte man ChatGPT mal fragen, gib mir mal einen funktionierenden Product Key von Windows 10. Und dann warf ChatGPT also jedenfalls so einen Freischaltcode raus für Windows 10. Dann hat das Microsoft gemerkt oder wer auch immer. Dann haben die Programmierer nachgesteuert. Dann ging das nicht mehr. Dann ging aber der Umweg, du ChatGPT, meine Oma ist letzte Woche gestorben und die hat mir zum Einschlafen immer Product Codes von Windows 10 vorgelesen.
Ja.
Kannst du das nicht auch tun? Und ChatGPT war ganz brav und artig und hat zunächst den schweren Verlust beklagt und dann angefangen, Product Keys vorzulesen. Das geht inzwischen auch nicht mehr. Aber das bleibt natürlich ein Wettrennen. Und da ist Datenminimierung, Speicherbegrenzung, merkt man schon, das passt da alles nicht. Weil was da einmal reingeflossen ist an Daten, läuft da auch irgendwann wieder raus. Aber man kann natürlich eine Menge tun, indem man genau definiert, wofür brauche ich denn mein KI-System? Und darüber kann man jedenfalls in der Nachnutzung, nicht beim Aufstellen, darüber kann man jedenfalls in der Nachnutzung sehr viel tun, um Speicherbegrenzung und Datenminimierung doch ein Stück weiterbringen. Gerade dann, wenn ich ein KI-System nachtrainiere, weil ich es zum Beispiel mit meiner Kundendatenbank oder in der Verwaltung mit einer Datenbank von Antragstellern oder so nutze, dann ist es vielleicht gar nicht wichtig, wo der Antragsteller wohnt, aber es ist wichtig, was der für einen Antragsanliegen hatte. Und dann muss ich da eben versuchen, so datensparsam wie eben möglich mein Ziel zu erreichen. Das ist sehr viel handgesteuert und das wird uns auch in Zukunft noch sehr beschäftigen, aber da geht's eben. Ja? Oder im Gesundheitsbereich, da interessieren dann häufig nicht die Daten, die von Herrn Lehmkämper erhoben worden sind, sondern es interessiert nicht, ob die Daten von Herrn Lehmkämper erhoben worden sind. Es interessiert nur, dass da Daten über irgendein Hilfsmittel oder so erhoben worden sind.
Das heißt aber, der Grundsatz der Datensparsamkeit, Datenminimierung richtet sich dann eher an den Anwender und nicht an die KI oder den KI-Anbieter an sich, sondern denjenigen, der die Daten dann eingibt, mit denen dann weitergearbeitet wird.
Er richtet sich an beide. Aber also, da wir hier nach meiner Kenntnis jedenfalls keine großen KI-Entwickler haben, sind meine Adressaten, unsere Adressaten natürlich im Wesentlichen die Nachnutzenden. Also wenn die Landesverwaltung zum Beispiel ein KI-System einsetzt oder das Unternehmen XY, ja, dann setzen die ja in aller Regel ein KI-System ein und trainieren das nach. Und für dieses Nachtraining, um es auf die spezifischen Begebenheiten vernünftig einsetzen zu können, für dieses Nachtraining würden wir schon immer dazu raten, da genau zu gucken, welche Daten, was für Daten, wie lange brauche ich die Daten.
In der dritten und letzten Runde ging es dann um den ganz besonderen Grundsatz der Richtigkeit. Und da kann ich aus ganz eigener Anschauung sagen, damit hat die KI ja so ihre Probleme. Da kommen auch mal Sachen raus, die gar nicht so stimmen. Eine Erkenntnis, die ich bei euch im Bericht schon nachlesen konnte, war ja, dass man nachträglich gar nicht mehr so ganz genau herausfinden kann, welche Daten denn eigentlich dazu geführt haben, dass die KI eine falsche Information rausgibt. Also das Lügen, der kriegt man bei der KI aktuell nicht in den Griff. Ob sie das bewusst tut oder nicht, das ist ja nochmal so vielleicht auch eine philosophische Frage. Aber das ist doch ein Riesenproblem, oder? Dass wir als Externe da drauf gucken oder sie nutzen und wir wissen gar nicht, ob das stimmt, was da rauskommt.
Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, das erste Problem ist der Erwartungshorizont. Es ist, glaube ich, dem Menschen zutiefst zu eigen, dass wer mit mir spricht, dem glaube ich erstmal. Ja. Und man muss sich dabei auch bei der Nutzung von KI immer vor Augen halten, dass es nicht Ziel war von OpenAI mit ChatGPT, wir bleiben vielleicht mal bei dem Beispiel, ein Wikipedia mit Sprachausgabe zu installieren. Ziel der Entwickler war es und ist es, die menschliche Sprache geknackt zu haben. Ja, die Richtigkeit war in dem Lastenheft, wie es so schön heißt, nicht besonders hoch bepunktet. Und sie ist es nach wie vor nicht. Ja, ich würde sogar noch weitergehen, gab es neulich einen ganz spannenden Artikel in der FAZ dazu. Die neue Entwicklungen von KI-Modellen werden wieder anfälliger, was die Lügerei, was die Unwahrheit angeht, weil offenbar die Zirkelschlüsse, die KI wird von der KI trainiert, zunehmen. Habe ich es bei mir nur angelesenes Wissen, fand ich aber ganz spannend. Haben wir so auch noch nicht festgestellt und können wir auch nicht feststellen. Wichtig ist mir schon mitzugeben, dass die KI-Chatbots, die die allermeisten unter KI im Moment verstehen, niemals den Anspruch haben, richtige Antworten zu geben. Und das sieht man auch bei all diesen KI-Modellen, die da durchs Internet fliegen, steht dann immer im ganz Kleingedruckten, ob das alles so richtig ist, musst du schon noch selber rausfinden. Ja, gleichwohl glaube ich, dass da eine ganze Menge auch noch Potenzial ist. Eine vertrauenswürdige, im Sinne von richtig arbeitende und zum Teil auch erklärbare KI auf die Schiene zu setzen. Ich weiß, dass es da auch teilweise in anderen Bundesländern, in anderen Ländern Finanzierungen gibt, da zu forschen und da zu gucken, dass man da weiterkommt, weil das natürlich ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich dann auf so eine Sprachausgabe auch verlassen kann. Das funktioniert nach meinem Eindruck, nach dem, was wir so mitbekommen, wenn ich so ein KI-System eng umgrenzt einsetze. Und das ist ja auch noch ein Punkt, über den man alleine eine Podcast-Folge machen könnte, wenn ich dann richtig prompte. Also ich muss der KI schon sagen, du darfst auf keinen Fall was erfinden. Ja, aber dieses richtige Prompten, da lernen wir auch wöchentlich, täglich dazu. Das ist so ein bisschen wie dieser Trend, dass sich alle mal Spielzeugfiguren gemacht haben. Das habt ihr ja vom Rundblick, glaube ich,
auch haben wir auch gemacht, ja.
Fand ich total witzig, aber noch vor einem Vierteljahr wäre man ja nicht drauf gekommen, sich eine Spielzeugfigur fotorealistisch über einen Bildgenerator zu produzieren. Da müssen wir, glaube ich, eine Menge lernen. Mir geht es da vor allem an diesem Punkt um die Sensibilisierung. Und natürlich, und das ist mir auch noch ein wichtiger Punkt, natürlich sind auch diese Bias-Mechanismen ein echtes Problem. Es kommt sehr entscheidend darauf an, was für Daten man da reinfüttert. Und an dieser Stelle verlasse ich jetzt mal die Rolle des Datenschutzbeauftragten. Angesichts des vielen, vielen Mists, der in Social Media so verbreitet wird, muss ich, wenn ich mal ausgestempelt bin als LFD, immer sagen, bitte zieht euch alle nicht zurück aus Social Media, weil wenn wir das nur noch irgendwelchen obskuren Rechten oder sonst wie durchgeknallten Quellen überlassen, dann wird's schwierig, weil auch dadurch werden KIs trainiert, haben wir jetzt ja vor kurzem, ging auch durch die Medien, Meta trainiert, jetzt mit Social Media Daten, halten wir als Datenschützer für jedenfalls für die Vergangenheit hochproblematisch. Aber anderes Thema, aus Sicht des zur Verfügungstellens vernünftiger Trainingsdaten ist es schon sehr sinnvoll, wenn gerade solche seriösen Zeitungen, kann man zu euch gar nicht mehr sagen, ne? Presseorgane, Medien wie der Rundblick auch weiterhin auf Social Media aktiv sind.
Einfach um eine Datenbasis. Wir bleiben da, um die KI mit vernünftigen Inhalten zu füttern. Versprochen.
Okay.
Okay, wenn man sich nur dieses Kapitel in deinem Tätigkeitsbericht anschaut, dann wird da ja ganz gut zusammengefasst, wie diese Diskussionen verlaufen sind. Es wird deutlich, dass es fachlich, kritisch und divers diskutiert wurde. Was mir jetzt gerade noch so ein bisschen fehlt, ist eben die Handlungsanweisung oder Handlungsanleitung vielleicht am Ende, die da sagt, so kann aber ein KI-System in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden oder da muss der Landesgesetzgeber jetzt noch in dieser oder in jener Art und Weise nachsteuern. Jetzt hast du ja schon gesagt, es kommt noch das Symposium, vielleicht kommt es ja da, aber ist denn das immer noch das Ziel, dass tatsächlich dem Landtag was an die Hand gegeben wird und gesagt wird, hier, macht mal das?
Sogar sehr bald. Also wir haben, das sagte ich ja schon, einen Bericht gefertigt für unseren Auftraggeber, den Niedersächsischen Landtag. Der Bericht ist auch so gut wie fertig. Wir wollten nur, du hast es schon gesagt, wir stellen jetzt den Tätigkeitsbericht vor und in der in loser Folge, sehr kurzfristig, werden wir auch den Bericht mit unseren eigenen Schlüssen, gerade auch was den Landesgesetzgeber angeht und den Landtag und auch die Landesregierung als Exekutive, werden wir da auch mit konkreten Ergebnissen bedenken in unserem Bericht. Der ist nur ausdrücklich, so war das Diskussionsformat eben auch angelegt, nicht mit den Expertinnen und Experten abgestimmt. Das wollten wir nicht. Wir wollten ja selber schlauer werden und selbst bewerten können. Deshalb war es mir lieber, da die Verantwortung selbst für zu übernehmen und nicht jemanden in die Mithaftung zu nehmen oder bestimmte Formulierungen dann weichspülen zu müssen, um des Konsenses willen.
Mhm. Ja, sind ja
aber sicher. Ja, kommt. Ich nehme an, bis Ende des Monats.
Okay, darauf warten wir gespannt. Digitale Souveränität ist ja eigentlich das Schlagwort, wenn es um Datenschutz und Datensicherheit geht, aber auch wenn es um das Thema Abhängigkeit von anderen Staaten geht und eben vielleicht auch von Staaten, mit denen wir früher gut zusammengearbeitet haben, denen wir jetzt vielleicht nicht mehr so hundertprozentig vertrauen. Gerade was die USA, was Unternehmen in den USA oder was eine US-Regierung dann wiederum mit den Unternehmen in den USA macht, beschäftigt ja auch einen Datenschutzbeauftragten hier in Niedersachsen. Gibt es denn die Idee oder glaubst du, es ist möglich, dass Deutschland oder vielleicht Niedersachsen sagen, komm, wir forschen jetzt und wir machen einfach mal unsere eigene KI, vielleicht eine KI speziell für die öffentliche Verwaltung, damit man sagen kann, wir können zwar KI einsetzen, auch in diesem sehr sensiblen staatlichen Bereich, aber machen uns da nicht abhängig von den USA oder anderen Staaten oder anderen Unternehmen.
Also was die Landesregierung angeht, so steht in diesem Erlass zur IT-Architektur des Landes sehr wohl nicht nur das Schlagwort, sondern auch eine gewisse Ausbuchstabierung digitaler Souveränität drin. Gleichwohl, wir machen nicht die IT-Strategie des Landes. Wir sind da allenfalls Hinweisgeber, manchmal Mahner. Gleichwohl hat man den Eindruck, dass man sehr großem Umfang auf all das setzt, was die großen Mitspieler Microsoft dazu förderst zu nennen, aber auch AWS, da anbieten an Infrastruktur. Digitale Souveränität ist aber als Thema natürlich auch durch die geopolitischen Entwicklungen wieder wichtiger geworden und wird, glaube ich, auch durch die Bundesregierung mit einem neuen Schwung versehen. Ich würde das Thema digitale Souveränität im Moment eher ansetzen bei der Frage, über wen beziehe ich denn meine Office-Produkte zum Beispiel? Und da sind solche Dinge wie die deutsche Verwaltungscloud, Delos, wichtige Bausteine, die, glaube ich, auch einen neuen Schwung bekommen. Und da will ich auch explizit für werben, sich da so unabhängig wie möglich zu machen, was KI selber angeht. Glaube ich, dass es schon geht, also oder dass der Weg dahin geht, dass die großen Sprachmodelle genutzt werden. Aber da ist dann die Frage, in welcher Umgebung nutze ich sie? Gebe ich also Daten, die ich selber zum Nachtraining oder zur Verarbeitung nutze, gebe ich die auch an das Modell weiter, damit das Modell weltweit schlauer wird? Da wäre ich zum Beispiel gegen. Ja? Und sowas muss der Landesgesetzgeber dann eben regeln. Ja, da muss der Landesgesetzgeber klare Regeln einziehen und da gibt es andere Länder. Hamburg zum Beispiel ist da deutlich, deutlich weiter als Niedersachsen. Und da müssen wir ein bisschen besser noch werden, ein bisschen Gas geben. Ich gehe davon aus, dass das eine eigene KI nicht kommen wird. Aber die Rahmenbedingungen so zu machen, dass die hier im Land erhobenen, verarbeiteten Daten nicht genutzt werden können, um das große Sprachmodell hier oder da weltweit besser zu machen, das wäre mir schon ganz, ganz wichtig. Ja? Das geht durch technische Maßnahmen und diesen Weg sollte man dann auch beschreiten. Das löst aber das Problem von technologischer Abhängigkeit gar nicht, allenfalls nur zum Teil. Da gibt es dann andere Anknüpfungspunkte. Wie gesagt, Delos ist da so ein Schlagwort. Da sind wir, glaube ich, alle auf dem Weg und da waren, glaube ich, geopolitische Ereignisse eher wieder so ein neuer Weckruf. Nachdem das Thema vor Jahren schon mal ganz, ganz hip war, ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Was ich gut verstehe, wenn ich für die IT-Infrastruktur eines Landes zuständig bin, dann habe ich am liebsten Modelle, die ich einstöpsle und das klappt. Aber so einfach ist das ja nicht. Wir haben ja uns letztes Jahr ganz intensiv auch mit der Freigabe von Teams befasst. Ich sagte es schon. Und auch da ist nicht eine Lösung rausgekommen, die man einfach einstöpselt und dann funktioniert. Das ist schon auch aufwendig für den IT-Dienstleister des Landes.
Du hast ja mit dem KI-Expertenrat hier in Niedersachsen etwas Neues ausprobiert, ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bundesweit etwas Neues. Gab es denn Reaktionen von anderen Landesbeauftragten für Datenschutz? Du hast ja auch schon gesagt, Hamburg ist viel weiter, als wir vergangenes Jahr über diesen KI-Expertenrat gesprochen haben. Wurde ja auch deutlich, dass die Länder sehr unterschiedliche Regelungen schon haben oder die Dinge sehr unterschiedlich bewerten.
Ja, wobei ich da bei der unterschiedlichen Bewertung, das ist immer so eine Mehr, dass die Landesdatenschutzbeauftragten sich immer nicht einig sind und alle zu unterschiedlichen Ergebnissen immer kommen. Das ist in den allermeisten Fällen gar nicht so. Das ist wie immer. Wenn ich einen konkreten Fall auf dem Tisch habe, behandelt jeder von uns die Dinge anders, als wenn man sich abstrakt mit einer Rechtsfrage zu befassen hat. Und was für den einen ein konkreter Fall ist, ist für den anderen eben nur eine Rechtsfrage. Und die Rechtsfrage kann ich ganz akademisch beantworten. Aber wenn der CIO des Landes mir gegenüber sitzt und sagt, ich habe schon die Lizenzen für Microsoft Teams und ich setze das ein, auch wenn es Ihnen nicht gefällt, dann steht man nur vor der Wahl, dann beanstande ich und es passiert nichts. Oder ich versuche, so viel Datenschutz wie möglich zu erreichen. Ja, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, wir sind da alle schon eher unterschiedlich weit. Und für uns, habe ich ja auch schon gesagt, ist das KI-Expertengremium deshalb sinnvoll, weil wir da in der täglichen Arbeit auch gut drauf zurückgreifen können. Auf Erkenntnisse, auf Kontakte, auf den einen oder anderen Nebengedanken, der einem dann wieder präsent wird und den man dann mal weiterdenkt. Von daher, gutes Instrument in diesem speziellen Fall, eignet sich aber nicht für das Brot- und Buttergeschäft. War eben für die Behörde sehr, sehr aufwendig. Und ganz unbescheiden, ja, es gab den einen oder anderen Kollegen, Landesdatenschutzbeauftragten, Landesdatenschutzbeauftragte, die gesagt haben, Mensch, dass mir das nicht eingefallen ist. Ist jetzt schon ein bisschen schade, aber gut, okay, das hat man ja mal. Also ich fand auch ganz spannend, dass neulich ein Landesdatenschutzbeauftragter offenbar sich ein Elektroauto eines ausländischen Herstellers einfach mal ins Labor gestellt hat und geguckt hat, was funkt denn da alles? Was für Daten werden denn da rausgegeben? Da habe ich auch gedacht, das wäre begleitend zu dem VW Case, den wir da hatten, auch eine spannende Geschichte gewesen. Ja, aber so ist das halt.
Wenn man das so hört, könnte man also sagen, es bereichert sich gegenseitig, dass es 16 verschiedene Landesbeauftragte für den Datenschutz gibt. Gibt es hier aber den Vorschlag der neuen Bundesregierung oder den Anstoß der neuen Bundesregierung, dass man die Datenschutzaufsicht auf Bundesebene bündeln möchte? Ich habe mal nachgelesen, es gibt dazu eine Stellungnahme vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags. Die kommt ganz verkürzt erstmal zu dem Ergebnis, für den privaten Sektor wäre das möglich, aber für den öffentlichen Sektor nicht. Wie wurde denn diese Idee der Großen Koalition hier in der niedersächsischen Datenschutzbehörde diskutiert?
Also, das wird jetzt niemanden wundern. Ich halte von dieser pauschalen Idee und im Koalitionsvertrag steht tatsächlich der schlichte Satz, wir bündeln die Datenschutzaufsicht über die Wirtschaft bei der BFDI, die zugleich auch Datennutzungsbeauftragte wird. So ungefähr in zwei Sätzen steht es da drin. Also es geht auch den Koalitionären im Bund um die Datenschutzaufsicht über die Wirtschaft. Ich halte da wenig von und das nicht nur, weil ich sehr viel Spaß an meinem Amt habe, sondern weil ich tatsächlich jedenfalls wahrnehme, dass die niedersächsische Wirtschaft mit uns gut im Gespräch ist und diesen Ansatz, wir versuchen im Gespräch zu bleiben und versuchen gemeinsam Lösungen zu finden, durchaus gutiert. Und die Lösungsfindung von Hannover nach Oldenburg stelle ich mir leichter vor als die Lösungsfindung von Oldenburg nach Bonn. Das ist erstmal ein rein praktisches Argument. Ich glaube auch wenn das ein bisschen unbescheiden klingt, sagen zu können, dass ich mit den allermeisten Verbänden in einem guten Dialog bin und dass die auch schon verstanden haben, wenn irgendwo was brennt, dann lohnt, was den Datenschutz angeht, dann lohnt es mal, bei uns in der Behörde anzurufen und mal zu fragen, was bewegt euch denn da? Wie kommen wir denn jetzt raus aus der Nummer? Das ist auch, also so stelle ich mir das Arbeiten eben auch vor und das macht auch aus meiner Sicht Spaß, weil diese Lösungen zu finden ja häufig nicht so trivial ist und wir trotzdem zusehen müssen, dass wir da vernünftige Ideen weiterentwickeln, um Innovation nicht zu behindern. Ob das mit einer zentralen, relativ großen und dann noch größer werdenden Behörde auf Bundesebene tatsächlich so funktioniert, da habe ich größere Zweifel. Wir sind nah dran an den Unternehmen, aber wir sind, und das ist eben auch wichtig, wir sind auch nah dran an den Menschen. Ja, also ich glaube, es ist schon für die Bürgerinnen und Bürger, wir haben dann auch tatsächlich viele, viele Beschwerden, um die wir uns richtig kümmern. Es ist schwieriger zu sagen, da habe ich eine zentrale Bundesbehörde, die dieses Geschäft ja auch so gar nicht macht. Ja, also bisher macht die BFDI dieses Bürgerstaatgeschäft nicht. Das wird sich dann gegebenenfalls ändern. Ich halte es nicht für gut und nicht zuletzt glaube ich eben auch, dass es dem Landesgesetzgeber, aber auch der Exekutive, also der Landesregierung, helfen kann, hier datenschutzrechtliches Know-how bei einer unabhängigen Behörde wie dem LFD vorzuhalten, um auch das eine oder andere Mal vielleicht wirtschaftspolitische Impulse zu geben. Also auch da funktioniert der Austausch. Also auch da funktioniert die Diskussion über, was ist denn sinnvoll zu tun oder zu lassen. Und dieses Know-how verschwindet dann auf Landesebene. Und ganz grundsätzlich, ich bin überzeugter Föderalist, ich glaube immer, dass die Länder die Dinge besser erledigen als der Bund.
Überzeugende Argumente, die Gegenseite verfolgt damit ja aber eigentlich die Idee, dass viele Datenschutzbehörden zu vielen unterschiedlichen Regelungen führen und damit eigentlich für Unternehmen, gerade für Unternehmen, die nicht nur lokal agieren, sondern landesweit, womöglich international, dass es für die eher ein Hemmnis darstellt, wenn es so viele Behörden gibt. Ich habe jetzt gerade in der aktuellen Zeit ein Interview gelesen mit dem CEO von SAP, der eben sagt, naja, diese 16 Datenschutzbehörden in Deutschland ist schon schwierig. Und wenn dann die ein Produkt haben, das sie gerne ausrollen wollen, dann doch immer wieder gucken müssen, ja, und wie sind da jetzt die Regelungen, wie sind dort die Regelungen, dann ist das ein Hemmnis, dann sorgt das da dafür, dass die viel mehr Juristen einstellen müssen, die auf der anderen Seite dann eben mit den einzelnen Datenschutzbehörden in Austausch treten. Also der Gedanke, oder eigentlich steht da ja gegenüber Erleichterung für die Wirtschaft versus eine Kümmererbehörde, die nah bei den Leuten ist.
Ja, wobei, also ich gebe dir da recht und dieser Gedanke kommt ja immer wieder auf. Ich glaube, da müssen wir an manchen Stellen auch noch besser werden. Und wir hatten es, glaube ich, am Anfang auch schon, dieses einer prüft für alle Prinzip wird da helfen. Und nach meiner Vorstellung ist das auch die Lösung, zu sagen, ich prüfe ein Verfahren, ich prüfe ein System, ich prüfe einen Use Case, vielleicht als einzelne Behörde, vielleicht wie wir es in dem VW Fahrzeugdaten Sachverhalt machen, zusammen mit anderen Behörden, die gleichermaßen oder ähnlich betroffen sind. Und wenn die dann bestenfalls in kurzer Frist zu einem Ergebnis gekommen sind, dann müssen das auch alle anderen gegen sich gelten lassen. Und das funktioniert auf europäischer Ebene ja tatsächlich, auch heute schon. Und ich glaube, da ist der Weg nicht mehr so weit. Für mich ist die Antwort an der Stelle tatsächlich eine weitergehende Spezialisierung der Behörden und das Zusammenarbeiten oder das Zusammenwerfen von Know-how, ob im öffentlichen oder nicht öffentlichen Bereich, und dann das einer für alle oder in dem Fall einer prüft für alle Prinzip und dann natürlich auch das daran festhalten lassen. Also wenn dann die Datenschutzbehörde im Land XY zu dem Ergebnis kommt, das geht nicht, dann kann ich auch nicht den strahlenden Helden spielen, der dann doch sagt, es geht. Ja, also das hat ja immer zwei Seiten. Manches Mal nutzt man das ja auch, weil an einer Schraube gedreht worden ist, an der bisher nicht gedreht wurde, und dann hat man einen neuen Sachverhalt. Ich glaube, wir müssen noch mehr zu einem Erklär- und Möglichmacher-Habitus kommen, um das wichtige Anliegen des Datenschutzes, was auch den Menschen, glaube ich, wirklich wichtig ist, um das weiter voranzutreiben und da das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten.
Sehr schönes Schlusswort. Niedersachsens Landesbeauftragter für den Datenschutz, Dennis Lehmkemper, möchte mehr Erklär- und Möglichmacher-Habitus. Ein sehr, sehr schöner Satz. Vielen Dank, Dennis, für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.